hey, ich habe auch was für die Community irgendwo zu bieten. Ich will mich einbringen, ich will mich auch nur austauschen oder ich habe ein Wissen, was ich weitergeben möchte und so weiter. Und das sind dann immer die, die dann auch relativ schnell für sich was rausziehen. Muss nicht immer direkt ein Auftrag sein, kann auch einfach ein guter Kontakt, ein Hinweis oder eine Idee sein.
Sozusagen, wenn man irgendwo reingehen würde in ein Netzwerk und einfach, du hast es gerade benannt, Stefan, eine Frage hat, die man für sich selber gelöst haben will. Man kommt nur rein, um diese Frage zu lösen. Kann es natürlich sein, dass dir dabei jemand hilft. Aber der entscheidende Punkt ist eigentlich, dass man dann wahrgenommen wird auf Dauer, dass man nur ein Nehmender ist.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Und heute spreche ich über das wundervolle Thema Netzwerken. Netzwerke im Sportbusiness und Netzwerken aktiv und persönlich. Und das Ganze mache ich mit zwei wunderbaren Gesprächsteilnehmern, die das Thema Netzwerken und Netzwerke im Sportbusiness sehr deutlich vertreten. Das allein schon ihres Berufes wegen. Das ist zum einen Patrick Seiter. Patrick ist Mitglied der Geschäftsführung der ESB, früher mal Europäische Sponsoringbörse. Und ESB ist ja mindestens mal eins der bedeutendsten Netzwerke, die wir im Sportbusiness in Europa haben. Und was die ESB genau macht und was Patrick in seine Rolle geführt hat und vor allen Dingen, wie Netzwerken da verstanden wird bei der ESB, aber auch bei Patrick persönlich, das teilt er uns mit in dieser Podcast-Folge und das teilt er dann entsprechend auch mit meinem zweiten Gesprächsgast, dem Stefan Peters. Und Stefan Peters ist nicht nur Vorstandsvorsitzender des VSD, sondern auch noch Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Sports Pioneers. Beide Organisationen erklärt er auch einmal in seinem Talk. Und auch er bringt ganz wunderbare Beispiele, was Netzwerken eigentlich wirklich heißt und was für Herausforderungen, aber auch was man mitbringen sollte in das Thema Netzwerken. Wir haben ja über die verschiedenen Formate von Netzwerken gesprochen. Ja, da gibt es ganz klassisch einfach die Formate, die jeder so persönlich um sich herum hat. Die natürlichen Formate, wie es genannt wurde. Und es gibt auch die organisierten Formate. Und dazu gehören ja beide Gesprächspartner mit ihrer jeweiligen Organisation auf jeden Fall auch dazu. Spannend wurde es dann, wenn es dann auch darum geht, was sind denn deren Empfehlungen, was muss man denn machen, was muss man denn einhalten, was muss man auch für eine Haltung mitbringen. Und ich glaube, dass neben den Formaten, neben den Netzwerken als solches, auch ganz viel mit der eigenen persönlichen Einstellung dazu einhergeht. Und deswegen eine tolle Empfehlung, die ich jedem ans Herz legen kann, wenn er seine Karriere im Sportbusiness weiter vorantreiben möchte, seine Erfolge weiter vorantreiben möchte, hier einmal reinzuhören und sich das zu Herzen zu nehmen, was beide uns damit auf den Weg gegeben haben. Ein Hinweis noch, der Stefan spricht an einer Stelle vom bald stattfindenden Netzwerk-Event, dem Markenfestival der ESB in Düsseldorf. Die Aufnahme wurde kurz vor dem Markenfestival in Düsseldorf getätigt. Wir senden jetzt dann zu diesem Zeitpunkt, wenn das Markenfestival 2023 bereits beendet ist. Mit Sicherheit wird es in 2024 eine Fortführung dessen geben. Es gibt andere tolle Events rund um das ESB und die verlinken wir euch einmal hier unten in den Shownotes. Habt viel Spaß bei der heutigen Folge und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bis dann. Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Heute tauchen wir tief ein in die Tiefen der Netzwerke des Sportbusiness in Deutschland. Vielleicht sogar ein Dach, das erfahren wir gleich nochmal im Detail, denn heute geht es um das Thema Netzwerke im Sport, Netzwerke im Sportbusiness und da habe ich die große Freude, zwei wirkliche Experten hier heute im Talk zu haben und das ist auf der einen Seite Mitglied der Geschäftsführung der ESB und freue mich sehr, dass du da bist, Patrick Seiter, herzlich willkommen.
Hallo Stefan, danke für die Einladung.
Moin Patrick. Und auf der anderen Seite, ihr kennt das immer, zwei Gesprächspartner zu einem Thema. Auf der anderen Seite den geschäftsführenden Gesellschafter und Gründer von Sports Pioneers und Vorstandsvorsitzender des VSD. Und was das alles ist, das wird er uns gleich erklären. Herzlich willkommen, Stefan Peters.
Ahoi Stefan, ahoi Patrick, schön dabei zu sein.
Moin Stefan. Und Stefan dann auch mit PH. Mensch, das freut mich. Da haben wir ja zwei, haben wir jetzt schon eine Gemeinsamkeit. Ganz großartig.
Ja, wenn dann richtig, ne?
Ja, wenn dann richtig, ganz genau. Ich habe es gerade gesagt, heute ist das Thema Netzwerke im Sportbusiness und wie wichtig das ist und was es dafür welche gibt und welche Historie wir auch alle mit dem Thema Netzwerken mitbringen. Und da freue ich mich, wenn wir da heute eine knackige Stunde eintauchen dürfen. Vielleicht aber zu Beginn einmal eure persönliche Vorstellung. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Wie seid ihr zu dem geworden oder dahin gekommen, wo ihr jetzt seid? Patrick, du hast die größte Distanz mitgebracht. Magst du einmal beginnen?
Kurz zu mir. Ich bin mittlerweile seit ziemlich genau 15 Jahren fürs ESB-Marketing-Netzwerk aktiv. Als ich angefangen habe, direkt nach dem Studium, hieß die Firma noch Europäische Sponsoring-Börse. Und das war in den 90ern auch noch lange vor meiner Zeit ein bisschen die Gründungsidee, quasi im Sponsoring Angebot und Nachfrage so in Form einer Börse zusammenzubringen. Und daraus ist entstanden das, was wir heute machen, nämlich, dass wir ein Business-Netzwerk sind und Kontakte vermitteln. Und dazu gehört aber auch, viel Know-how zu vermitteln und letztlich für die Netzwerkpartner, die wir haben, auch Kommunikation zu betreiben. Und dadurch, dass ich schon so lange in der Firma bin, durfte ich da, ich glaube, alle möglichen Bereiche mit begleiten. Als wir angefangen haben, waren es mit mir 4 Mitarbeiter mittlerweile. Sind so summa summarum ein bisschen über 20. Und das war doch eine ganz spannende Reise. Und davor war ich irgendwann mal auf der Schule und habe dann in Tübingen Sportmanagement studiert. Und wie das Leben so spielt, bin ich danach dann in St. Gallen in der Schweiz gelandet.
Die Stationen von deiner Uni bis zu ESB, hattest du noch Stationen dazwischen?
Jein. Ich sag mal so, ich erzähle es mal gerne so, ich habe eigentlich ja über den Sport auch das Sportbusiness kennengelernt. Also ich habe früher, komme eigentlich aus einer Tennisfamilie, aber da war ich dann nicht so wahnsinnig talentiert und bin dann in Richtung Triathlon gewechselt. Und der Vorstandsvorsitzende meines Heimatvereins hatte eine kleine Sportmarketingagentur. Und bei denen habe ich mit 15 angefangen mit Ferienjobs, Events auf- und abbauen, Lager aufräumen. Irgendwann mal habe ich die Website für die gebaut, als ich mich so ein bisschen für Computer interessiert hatte. Und so nahm das so ein bisschen seinen Lauf. Und dann war mir klar, ich möchte irgendwie im Event- und Sportbereich arbeiten. Und dann habe ich mich entschieden, Sportmanagement zu studieren. Und über das Praktikum während des Studiums kam ich dann zur ESB.
Und da fing, wenn ich das jetzt richtig interpretieren darf, fing ja schon mit 15 Jahren, fing dann ja schon Netzwerken an, weil du über den bekannten Trainer, über den, der dir da das Triathlon beigebracht hat, dann in diesen Job gekommen bist.
Ja, das ist letztlich tatsächlich so. Ich habe mit denen auch heute noch Kontakt und halte das auch für ganz wichtig, weil sich so ganz, ganz viel, also wenn ich auf meine Karriere, wenn man es so nennen kann, zurückblicke, dann sind letztlich alle Dinge, die ich gemacht habe, irgendwo entstanden aus, ich habe mal irgendjemanden kennengelernt und daraus hat sich was entwickelt. Also es basiert ganz, ganz viel auf Beziehungen und die Anzahl an Bewerbungen, die ich schreiben musste und durfte, die ist dann doch relativ gering, weil vieles dadurch zustande kam, dass man irgendjemanden kannte und sich darauf was aufgebaut hat. Auch mein Start bei der ESB war sicherlich irgendwo Zufall, aber ich kam dazu über einen Kommilitonen, der vor mir Praktikum gemacht hat und gesagt hat, wir suchen da jemanden, wäre das nicht spannend für dich? Und so kam ich dann da rein.
Ja, mega. Also das ist ja schon eine Vielzahl an Facetten, die wir jetzt zu diesem Thema, die du aufgeführt hast. Wir tauchen gleich noch ein bisschen tiefer ein, insbesondere auch das, was die ESB eigentlich auch dazu beiträgt. Stefan, magst du vielleicht einmal uns erklären, was genau die Sports Pioneers sind, was die VSD ist, für die, die es nicht kennen und vor allen Dingen, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist?
Hi zusammen nochmal, das mache ich natürlich gern. Also ich für mich, du hast gefragt nach einem persönlichen Werdegang und wie man dazu kommt, verstehe mich als Unternehmer im Sportbusiness mittlerweile mit der Expertise für Event und Services. Wir von Sports Pioneers sind eine Wow-Manufaktur für Sponsoring und Event.
Und das darf ich das schon einhaken? Eine Was-Manufaktur, dass wir das noch alle
eine
verstehen.
Eine Wow-Manufaktur.
Exakt, ja.
Eine Wow-Manufaktur für Sponsoring und Event und zielen darauf ab, dass wir eben die Beziehung zu Kunden, Fans, Partnern besonders intensivieren, indem wir dabei einen besonderen Fokus auf die sozusagen auf das Erlebnis mit den Partnern und der Marke setzen. In Bezug auf den VSD, das ist der Berufsverband der deutschen Sportmanager und Sportmanagerinnen, wenn man das so sagen möchte, in Deutschland, beziehungsweise auch mit ein bisschen Blick, auch auf Patrick, auch auf die Dachregion. Wir sind der größte sportartübergreifende sogenannte Arbeitnehmerverband und verstehen uns hier seit 1997 als Impulsgeber für die persönliche Karriere und sind eben ein e.V. In einer Verbandsstruktur, und dem sitze ich eben dem Vorstand vor und engagiere mich dort seit 2010. Und wenn man das so als beruflichen Werdegang, in den beruflichen Werdegang einordnet, ich habe klassisch BWL studiert, allerdings in einem dualen System, das Ganze in Mannheim, habe damals bei einem großen Eventdienstleister gearbeitet und habe darüber auch meinen ersten Kontakt zu großen Sportevents an der Stelle gehabt, um sozusagen Bogen zum Sportbusiness zu schlagen, und bin da 2006 fertig geworden, habe dann mich das erste Mal gewagt, selbstständig zu machen, und habe mit einem Freund zusammen eine Firma gegründet, die eben selbiges Business vollzogen hat, nämlich im weitesten Sinne Personal für Veranstaltungen bereitzustellen, und haben es dort, und da bin ich das erste Mal so richtig in das Sportnetzwerk eingetreten und habe gemerkt, was das eigentlich bedeutet. Dann zum Beispiel auch so an Aufträge gekommen, wie dass wir das Stadion in Innsbruck bei der Fußball-Europameisterschaft 2008 bespielt haben. In der Form, dass wir eine spezielle Lösung dort angeboten haben. Wir haben nämlich Personal für die logistische Bestückung der Catering-Bereiche und so weiter organisiert. Und letztendlich ist es so, wir sind eine ganz kleine Firma damals gewesen. Und es ging darum, dass wir uns eben in der Akquise irgendwie besondere Wege suchen müssen und wie das dann so kommt. Und da schließe ich bei Patrick an. Ich war bei einem Osteressen bei meiner Nachbarin, und da war die Schwester dort, und die sagte, dass sie dort Projektleiterin für dieses Stadion in Innsbruck ist. Ich habe damals eben in Mannheim gelebt, und dann habe ich gesagt, was machen wir denn da? Und dann sagte, was könnt ihr denn? Haben wir darüber gesprochen. Das war ein bisschen Glück, aber an der Stelle zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ein paar Wochen später haben wir nach einem kleinen Pitch entsprechend uns qualifiziert, diesen Auftrag zu bekommen. Und das war so das erste Mal für mich, der Beweis dafür, was Netzwerk so ausmacht, dass man jemanden kennt, der jemanden kennt. Wenngleich ich dabei der Meinung bin, dass man solches Glück auch provozieren kann. Das heißt, Netzwerken muss man aktiv vorantreiben. Genau, und so ging das dann entsprechend quasi, ich sag mal, eine gewisse Zeit lang weiter. Und dann die verschiedenen Krisen, die wir weltwirtschaftstechnisch gemacht haben, haben wir so mitbekommen. Am Beginn 2008, 2009 gab es ja schon mal eine. Das hat mich dann 2009, 2010 dazu bewogen, zu hinterfragen, was man da denn jetzt gerade so tut und ob das das ist, was man in Zukunft auch weitermachen möchte. Und habe mich dann entschieden, auf meinem BWL-Studium einen berufsbegleitenden Master draufzusetzen. Also ich habe ein Diplom abgeschlossen und habe dann berufsbegleitend meinen Master an der Universität Bayreuth gemacht und dabei den Fokus auf Sportmanagement gelegt, weil Sport und Event eben eine große Leidenschaft von mir geworden ist. Also so. Und so mit mir die sportliche Expertise quasi auf dem Papier noch ein bisschen fehlte, und die habe ich mir darüber drauf geschafft. Aber ich muss letztendlich sagen, dass ich genau hierüber eine echte Steilkurve genommen habe, um in sozusagen das Ökosystem des Sportbusiness in Deutschland einzusteigen, weil ich darüber in ein Netzwerk getaucht bin oder an ein Netzwerk gekommen bin von Menschen, die dort etabliert sind. Und habe dann eben 2010 bis 2012 meinen Master dort gemacht, und daraus ist dann im weiteren Verlauf mit ein bisschen Abwandlung auch unsere Agentur Sports Pioneers entstanden, in der wir mit der wir seit heute oder seit damaliger Zeit bis heute aktiv sind und Unternehmen und Athleten und Clubs im Rahmen ihrer Sponsoring- und Eventaktivitäten unterstützen. Und den VSD habe ich in der Zeit auch kennengelernt und habe mich dann dort engagiert. Und auf den Punkt gebracht war das auch ein weiterer Einstieg eben in die Sportbusinesswelt. Darüber habe ich zum Beispiel auch dann im weiteren Verlauf Patrick kennenlernen dürfen, respektive dann ein paar Jahre später auch dich.
Super, danke dir. Du hast auch schon ein paar Sätze, ein paar Zitate gesagt, die ich gleich noch gerne mal aufgreifen möchte. Lass uns noch mal ganz kurz in Sports Pioneers eintauchen. Wo sitzt ihr? Wie groß seid ihr? Wo kann man euch erreichen?
Wir sind in Heidelberg ansässig. Wir sind in der konkreten Zahl aktuell 5, und darüber hinaus brauchen wir eben, wenn wir mehr Menschen brauchen an anderen Orten, holen wir die mit dazu. Also setzen dort auch auf ein Partnernetzwerk und erreichbar über die klassischen Wege, konkret Website sportspioneers.com als ein Beispiel. LinkedIn ist, glaube ich, der beste Kanal in der heutigen Zeit, um sich schnell miteinander zu vernetzen. Ansonsten auf verschiedenen ESB-Marketing-Netzwerkveranstaltungen oder auch VSD-Netzwerkveranstaltungen. Am 26.09. bei unserem Golfturnier.
Hey, das ist schon ein kleiner Werbeblock für das Golfturnier. Patrick, ich hatte vorhin so beiläufig gesagt, dass du mit der weitesten Distanz oder weitesten Anreise da jetzt in diesen Call gekommen bist. Ihr sitzt nicht in Deutschland. Wo sitzt ihr?
Wir sitzen in St. Gallen, in der Schweiz. Das ist so entstanden, weil unser Gründer, der Hans-Willy Brockers, in St. Gallen studiert hat und dann dort das Unternehmen damals gegründet hat, 94, also nächstes Jahr haben wir was zu feiern. Da wird es dann auch noch eine Einladung geben, hoffe ich doch. Genau, so ist das in der Schweiz entstanden, aber dadurch, dass Hans-Willy auch ein Rheinländer ist, hat er immer die Verbindung auch nach Deutschland gehabt, schon von Anfang an, in den 90ern auch schon Veranstaltungen in Deutschland gemacht. Später kam Österreich mit dazu und mittlerweile sind wir in den drei Ländern aktiv. Ich selber lebe auf der deutschen Seite des Bodensees, Büro sitzt jetzt in der Schweiz und muss auf dem Weg dahin durch Österreich öfters mal durch. Von daher trifft das eigentlich ganz gut. So ist unser Markt der Dachmarkt.
Ganz internationale Company. Sag nochmal was zu eurer Größe. Wie viele Mitarbeiter habt ihr mittlerweile?
Wir haben so gut 15 feste Mitarbeiter. Dazu kommen einige freie Mitarbeiter, die für uns aktiv sind in den verschiedenen Ländern. Also summa summarum ein bisschen über 20. Hat sich auch ganz schön entwickelt über die letzten Jahre. Also ist immer kontinuierlich größer geworden, genauso wie auch das Partnernetzwerk und die Anzahl an Veranstaltungen, die wir machen. Was eine ganz schöne und spannende Entwicklung ist, das zu verfolgen. Nie wahnsinnig riesig schnell, aber immer in einem schönen, gesunden Tempo, wo das Spaß macht und interessant bleibt.
Und jetzt haben wir ja auch da schon mehrfach ein paar oder von euch beiden ein paar Themen, ein paar Schlagworte gehört. Wo kommen eigentlich Netzwerke her? Wo finde ich die eigentlich? Und manche sind eher entstanden aus Zufall und manche sind eher, kann man ganz bewusst auch steuern. Lass uns doch mal vielleicht einmal sammeln. Ich habe jetzt so notiert, also bei dir war es der Trainer, Patrick. Dann die Kommilitonen, die dich in diesen Job reingebracht haben, also im Studienumfeld gibt es Netzwerke, die sich aufbauen. Bei dem Stefan war es Familie, wenn ich das richtig rausgehört habe, die ihm damit auf den Weg gebracht, geholfen hat. Lass uns nochmal einmal kurz sagen, was sind die ganz natürlichen Netzwerke, die jemand, der im Sport arbeitet oder generell im Berufsleben arbeitet, einfach mal mit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch verfolgen sollte oder sich anschauen sollte. Wo kommen die her? Also neben den gerade genannten. Wo habt ihr weitere Netzwerke identifiziert in eurer Karriere, Patrick?
Also aus meiner Sicht gibt es da ganz verschiedene und da muss jeder für sich entscheiden, was die richtige Kombination jeweils ist. Und das setzt sich zum einen zusammen aus ein bisschen dem, was um einen rum persönlich passiert. Also das ist letztlich, wie es bei mir auch war, das private Freizeit-Sportumfeld, das ist das Studium, die Ausbildung, der erste, zweite, dritte Arbeitgeber, der Nebenjob und so weiter, wo man ja eigentlich immer mit Menschen zu tun hat. Und daraus können sich aus meiner Sicht immer Chancen ergeben. Das muss nicht immer wahnsinnig gezielt und organisiert sein, aber so baut sich das, glaube ich, Schritt für Schritt auf und man kann das intensiver nutzen und verfolgen oder man kann das weniger intensiv tun. Ich halte das für wahnsinnig wichtig, gerade in unserer Branche. Ich sage nachher gerne auch noch dazu, warum. Und dann gibt es so die organisierten Netzwerke. Ja, da gibt es einmal die einen bestimmten Zweck verfolgen, wie zum Beispiel Stefan auch mit dem VSD, also dem Berufsverband sind, die uns irgendwo als unseren Berufsstand quasi irgendwo repräsentieren und die Aufgaben auch wahrnehmen. Und natürlich da auch Vernetzung entsteht. Und dann gibt es ein Netzwerk wie das, was wir bei der ESB betreiben, was letztlich das Business- oder Service-Netzwerk ist, wo wir wirklich konkrete Leistungen als Dienstleister anbieten, wo sich Leute, die auf der Suche nach Kontakten und Co. sind, vernetzen können und wo wir die Plattformen dafür bieten. Und das hat dann entsprechend auch ein Preisschild. Aber dementsprechend kann man dann aber da auch was für erwarten. Und aus der Summe an all diesen Möglichkeiten setzt sich letztlich für jeden und jede, glaube ich, dieses persönliche Netzwerk, das einen hoffentlich weiterbringt, zusammen.
Das heißt, es gibt die natürlichen Netzwerke durch das Dasein überhaupt, also von Familie, Freundeskreis, Studium eventuell und Sportumfeld oder alle anderen Umfelder, die man so auch im Hobbybereich nutzt. Und dann ganz konkrete zu finanzierende Netzwerke, also du sagst es, organisierte Netzwerke.
Mir ist das, wenn ich da noch einen Satz zu sagen muss, Stefan, mir ist das tatsächlich auch mal im Studium aufgefallen. Da habe ich mal so ein Softskill-Seminar am Career Service gemacht und da ging es dann tatsächlich auch um Netzwerke und Karriereplanung und so weiter. Und damals war ich irgendwie gerade 20 oder so. Und dann gab es da die Aufgabe, zeichnet doch mal euer Netzwerk auf, wo ihr beruflich von profitieren könnt. Wen kennt ihr denn so? Und dann habe ich halt angefangen über meine Vereine, über Familie und Schule und der Papa von dem und so weiter. Und gesagt, das könnte irgendwann mal sinnvoll sein. Dann war das schon relativ viel. Und ich habe da gemerkt, es gibt andere, denen ist da nicht viel eingefallen. Waren aber relativ schlau in ihrem Fach. Das mag auch alles zum Erfolg geführt haben, in der Sportbusinesswelt, in der wir zu Hause sind, wo ganz, ganz viele kleine und Kleinstunternehmen an einem Riesenprodukt eigentlich zusammenarbeiten und wo es auch ganz viel auf Kooperation ankommt, ist das, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Und das hat sich die letzten Jahre bei mir zumindest immer wieder bestätigt.
Also ich würde an der Stelle noch das Ganze ein bisschen ergänzen. Also Patrick, im Prinzip ist dem absolut, also bin ich völlig d'accord mit dem, was Patrick gerade sagt. Zwei Gedanken, die ich dort noch zu habe. Der eine ist einmal der, nehmen wir mal das Studium oder eben auch die Ausbildung, aber ganz konkret eher so das Studium, weil man hier, je nachdem, ob man so universitär oder irgendwie Fachhochschulformen in Klassen organisiert, in Kursen organisiert, zusammenkommt. Wenn man das mal so genau anschaut, dann sind da so 20 Personen drin und dann gehen davon 2, 3, 4, 5 irgendwie steil. Und wenn man in den jeweiligen Bereich, den man ausgewählt hat, und wenn man dieses Netzwerk von Anbeginn pflegt, dann ist das sicherlich etwas, was im Vorfeld erstmal gar nicht so als Netzwerk erscheint. Aber die Frage ist so, wer kann mir bei einer Herausforderung, einer Aufgabenstellung vielleicht mit Rat und Tat zur Seite stehen? Und dann ist das etwas, wo man sich im ersten Feld eben umschauen kann. So, da sehe ich das also immer so von der Formung eines Netzwerks. Ist es zu Anfang begrifflich gar nicht das Netzwerk, weil es ein direktes Umfeld ist, aber das kann man versuchen, für sich in irgendeiner Art und Weise zu gestalten, zu nutzen. Ein zweites Netzwerk, und das ist dann eher auch wieder so etwas Organisiertes, wie Patrick gerade angesprochen hat, nämlich das sind so diese, die sind bei uns in der Region recht verbreitet, so Afterwork-Veranstaltungen, Business-Netzwerk-Veranstaltungen, wo verschiedene Unternehmende einfach ein Interesse daran haben, ihr Umfeld in irgendeiner Art und Weise zusammenzuführen und in regelmäßigen Abständen losgelöst, zum Beispiel auch von irgendwie Bezahlmodellen oder Ähnlichem, wo man sozusagen in eine regionale, lokale Netzwerk einsteigen kann, wo es auch sozusagen unternehmerisch gar nicht spezifiziert ist, sondern es gibt so einen gemeinsamen Nenner, der entweder in der Gemeinsamkeit der Persönlichkeiten, die einladen, liegt oder darüber hinaus der Region, in der man quasi ist, wo man sich dann an der Stelle trifft, austauscht und eben weitestführend netzwerkt. Das sind so zwei Ergänzungen, die ich noch irgendwie mit reinpacken möchte, weil das zu den sozusagen Organisierten, glaube ich, noch eine gute Ergänzung ist.
Also ich finde, du hast einen ganz wichtigen Aspekt auch gesagt, nämlich, dass ein Netzwerk alleine vielleicht auch einfach nur da sein kann, oder du musst es aber erstmal aktivieren, indem du einfach eine Frage stellst. Also dieses Netzwerk nutzt dir oder hilft dir, indem du deine Herausforderung oder deine konkrete Fragestellung mit dem Netzwerk oder mit einigen daraus teilst und dann daraus Antworten erhältst oder Lösungshinweise oder einfach nur Hilfestellungen. Ist das, würdet ihr sagen, das ist der Punkt? Also Netzwerk alleine reicht noch nicht, sondern das auch zu aktivieren, fiel vorhin auch mal der Satz, du musst es auch nutzen.
Naja, im Netzwerk steckt für mich drin, dass das immer ein Geben und Nehmen ist. Also wenn sich irgendwie 20 Leute treffen und alle wollen nur irgendwas, dann gibt's ja nichts. Und das bedingt ja irgendwo, dass es ein Geben und Nehmen ist. Also ich muss immer, wenn ich von einem Netzwerk profitieren will, dann muss ich aus meiner Sicht da auch rein investieren. Das Investieren heißt nicht immer Geld bezahlen, sondern das kann auch einfach Zeit bedeuten, das kann bedeuten, ich gebe mein Wissen irgendwo weiter, das kann bedeuten, ich helfe irgendjemandem weiter. Und das ist so für mich so ein bisschen ein Naturgesetz, das wird irgendwann wieder zurückkommen in der einen oder anderen Form. Manchmal dauert das länger, manchmal geht das schneller. In manchen Formen des Netzwerkens kann man das sehr gut steuern und provozieren, in anderen auch nicht. Aber in Summe geht es immer darum, dass das Verhältnis von Geben und Nehmen ein Stück weit ausgeglichen ist. Und auch wenn wir ein professionelles Netzwerk betreiben, wo wir letztlich ein klares Leistungsversprechen irgendwo auch haben, tun wir uns definitiv mit den Kunden, die nur reinkommen und sagen, ich will das und das und das und das, schwerer, deutlich schwerer, als mit denen, die sagen, hey, ich habe auch was für die Community irgendwo zu bieten, ich will mich einbringen, ich will mich auch nur austauschen oder ich habe ein Wissen, was ich weitergeben möchte und so weiter. Und das sind dann immer die, die dann auch relativ schnell für sich was rausziehen. Muss nicht immer direkt ein Auftrag sein, kann auch einfach ein guter Kontakt, ein Hinweis oder eine Idee sein. Es sind ganz vielfältige Dinge, die man dann wieder rausbekommt. Das lässt sich, glaube ich, in der Form schwer vorhersagen. Aber darum geht es letztlich, dass du dieses Geben und Nehmen ausgeben musst.
Dazu gehört auch, dass ein Netzwerk dich ja wahrnehmen muss. Und das, was Patrick gerade eben auch beschrieben hat, kann ich bestätigen in der Form, dass sozusagen, wenn man irgendwo reingehen würde in ein Netzwerk und einfach, du hast es gerade benannt, Stefan, eine Frage hat, die man für sich selber gelöst haben will. Man kommt nur rein, um diese Frage zu lösen. Kann es natürlich sein, dass dir dabei jemand hilft. Das ist möglich. Aber der entscheidende Punkt ist eigentlich, dass man dann wahrgenommen wird auf Dauer, dass man nur ein Nehmender ist. Und da strafen Netzwerke im weitesten Sinne auf Dauer irgendwie ab. Das heißt, auf der anderen Seite positiv betrachtet, heißt es, dass man in ein Netzwerk hineingeht, die Erwartungshaltung nicht gleich nehmend sein kann. Oder sollte vor allem, sondern eher gebend. Und das bedeutet vor allem auch, dass man zuhört und versucht, einen Nutzen, Lösungen zu stiften, also im weitesten Sinne einen Mehrwert zu schaffen für die Gegenüber und eben zum Beispiel mit Kontakten, in Anführungsstrichen selbstlos, zum Beispiel eben der Vermittlung hilft oder sagt, okay, pass mal auf einen Impuls, da schon mal von gehört oder kennst du den? Wenn du möchtest, stelle ich mal einen Kontakt her. Also sozusagen sich aktiv, du hast nach Aktivieren gefragt, aktiv in die Probleme oder Aufgaben, Herausforderungen der anderen mit einzubringen. Und dazu gehört aber dann eben in der Gesamtwahrnehmung Konstanz. Und mir hat mal jemand aus dem VSD, allen voran kennen wir ihn alle, aber der hat mir in der Form gesagt, dass man quasi 4 Jahre, also Patrick hat ja gesagt, ne, das geht mal schneller, mal langsamer, da gebe ich ihm auch total recht, aber 4 Jahre Konstanz in etwas hinein investieren, dann kommt es irgendwann entsprechend zurück. Das kann man natürlich versuchen zu beschleunigen oder sollte das unternehmerisch betrachtet auf jeden Fall beschleunigen. Aber vom Prinzip her geht es, ist für mich die Lehre daraus, dass man einfach eine gewisse Konstanz hat, um an einem Netzwerk zu partizipieren. Also das ist notwendig, damit man auch akzeptiert wird in der Runde und nicht als nehmende Partei einfach sozusagen kurzerhand wahrgenommen wird und dann wieder missachtet wird, in Anführungsstrichen.
Also da hört sich, ich finde, das spiegelt für viele erstmal auch so eine eigene Haltung wieder, ne? Also dass ich so ein Netzwerk also nicht nur aussauge und für meine Zwecke, also nicht ein Netzwerk zu betreten, um zu etwas zu erreichen, sondern auch, dass die eigene Haltung zum Thema Erwartungsmanagement, Präsenz zeigen, auch zurückgeben, dass die auch eine Rolle spielt, wenn ich erfolgreich netzwerken möchte. Und das Ganze dann auch als Erfolg reich, wie auch immer das man definiert, aber dann als gutes Invest von Zeit, Ressource, vielleicht auch finanzielles Invest, dann auch anbetrachtet.
Ja, wir leben ja in einer Zeit, wo Dinge immer kurzfristiger betrachtet werden und in einer Zeit von quasi Instant Gratification, also wo ich mir immer sofort irgendein Resultat erwarte. Und das ist, wie Stefan das perfekt beschrieben hat, bei Netzwerken, glaube ich, einfach schwierig. Den Zufall gibt's mal, wo Dinge auch sofort funktionieren, ja, wo man irgendwo reingeht oder auf eine Veranstaltung geht und sagt, da habe ich jetzt die Person getroffen, mit der ich mein nächstes großes Projekt starte oder meine nächste Firma gründe, was auch immer. Das mag es geben, aber wenn man sich die Summe aller Dinge anschaut, dann sind es häufig doch längerfristige Geschichten, die dann zum Erfolg führen.
Also das, was mir dann noch weiterführend so einfällt, ist ja auch dieser Punkt der Reputation, die man in einem solchen Netzwerk aufbaut. Also das Vertrauen, das man schafft. Und man sagt sehr oft über verschiedene Branchen, ganz konkret auch über unsere Sport- und Eventbranche, dass es ein People-Business ist. Und das hat dann eben in dem Zusammenhang für mich die Lehre, es ist eine Vertrauensbasis, die geschaffen werden muss. Und deswegen sind Netzwerke auf der einen Seite auch flüchtig, wenn diese Vertrauensbasis nicht gegeben ist, und auf der anderen Seite aber auch belastbar, wenn eine Vertrauensbasis geschaffen ist, weil ein Netzwerk hilft einem ja auch in schwierigen Zeiten, sich gegenseitig zu unterstützen, wenn das Vertrauen dazu aufgebaut worden ist. Also da gibt es eben auch die andere Perspektive, also diese Unterstützung aus einem Netzwerk zu bekommen und quasi nicht nur sozusagen für den Erfolgsfall ein Netzwerk für sich aufzubauen, Oder auch für die Frage der Weiterentwicklung, wenn es um die berufliche Karriere geht. So, die Türen öffnen sich nicht immer sofort oder sie sind nicht immer sofort sichtbar. Manchmal muss man eben auch Teile dann mitteilen. Also das ist jetzt ein bisschen metaphorisch oder so gesprochen, aber in der Form, dass du, wenn wir jetzt den VSD als ein Beispiel aufgreifen, dann ist das ein Netzwerk, das er sich als, wir sind nicht auf Sales orientiert, also sprich Matchmaking im eigentlichen Sinne, sondern es ist quasi eine Home of Sports. Ich weiß, das beansprucht jemand anders für sich, aber vom Prinzip her ist es sozusagen, hier findet sich die einzelne Person, die im Sportbusiness tätig ist, eine Art Zuhause und kann sozusagen sich hier auf der persönlichen Ebene austauschen und im Netzwerk partizipieren und teilhaben. Und es ist nicht darauf ausgerichtet, deswegen auch Impulsgeber für die persönliche Karriere, die nächste Sponsoring-Konzept in irgendeiner Art und Weise an den Club oder das Unternehmen zu bringen.
Also vielleicht auch aus der Perspektive, die du gerade noch reingebracht hast, berufliche Veränderung, ja, wenn jemand einfach nur einen neuen Job sucht, dann finde ich es doch eigentlich eine viel komfortablere und schönere Situation, wenn ich ein Netzwerk an Leuten habe, die ich fragen kann, ob jemand was weiß, was für mich sein könnte, ja, in der Richtung, in die ich mich verändern möchte, als wenn ich darauf angewiesen bin, dass irgendeine Firma im Internet den passenden Job für mich ausschreibt. Da bin ich völlig abhängig, ist völlig Zufall. Und da finde ich die Situation, wenn ich dann ein Netzwerk habe, auf das ich zurückgreifen kann, die mich auch kennen, die wissen, was taugen könnte, für wen, welche Firma, wie auch immer, ich spannend sein könnte, ist eine viel bessere Ausgangsposition. Also es geht, glaube ich, bei weitem nicht immer nur um neue Jobs, Kundenaufträge, was auch immer, sondern auch um ganz viel persönliche Weiterentwicklung und da bessere Chancen zu haben. Das ist der beste Grund für mich, aktiv zu netzwerken. Welcher Form auch immer.
Und ich bin nochmal bei dem Gedanken, nicht immer nur ein gewisses singuläres Ziel damit zu verfolgen. Also du hattest es vorhin gesagt, nicht immer wird daraus gleich Umsatz oder nicht immer kommt daraus gleich der nächste Job. Aber ich glaube, wenn wir im Netzwerken als gegenseitiges Doing verstehen, also auf Netzwerk pflegen, was das gleich heißt, können wir nochmal darauf eingehen, dann ergeben sich manche Dinge auch dann, ich will nicht sagen per Zufall, aber du hast das Stefan vorhin so schön gesagt, man kann ihm auch ein bisschen auf die Sprünge helfen und das provozieren das Glück. Das heißt, das ist dann eher etwas, was dann in der Form zurückkommt, dann, wenn ich es brauche, beziehungsweise manchmal halt auch einfach aus einem Momentum heraus, der eine neue Idee entfacht. Also was ich damit sagen will, ist, man muss auch aufmerksam sein und eine Chance sehen. Oder nur das Netzwerk besuchen, wenn ich gerade was brauche? Fragezeichen.
Nee, ich glaube, das ist eine langfristige und kontinuierliche Geschichte. So haben wir es uns bei der ESB ja auch ein bisschen auf die Fahnen geschrieben mit Kontakte, Know-how und Kommunikation. Weil nur der reine Kontakt, die reine Person, die hilft ja nur bedingt, sondern jetzt, Stefan, wenn es um dein Business geht, dann müssen die Leute ja auch von deiner Kompetenz überzeugt sein, dass du der richtige für eine strategische Weiterentwicklung im Bereich Sales und so weiter bist. Das ist das Know-how, das hast du dir irgendwo angeeignet. Also das braucht es genauso und es braucht auch die Kommunikation, nämlich dass man dich, deine Firma und so weiter wahrnimmt, dass die sichtbar ist, dass die präsent und bekannt ist. Und all das, diese drei Komponenten spielen in erfolgreiches Netzwerken rein und das kann nicht dann mit einem singulären Ziel korrelieren, sondern das sind ganz vielfältige Geschichten. Ich bin auch, ähnlich wie der Stefan beschrieben hat, immer wieder auf so regionalen Netzwerkveranstaltungen. Da sind teilweise dann irgendwelche Vorträge und so weiter, die mit meinem Business überhaupt nichts zu tun haben. Aber wahrscheinlich aus einer von drei Veranstaltungen nehme ich irgendeinen Input mit, den ich vielleicht beim nächsten Kundengespräch oder was auch immer wieder brauchen kann. Und dann hat sich das gelohnt, ohne dass ich jetzt aus dieser Veranstaltung direkt für mich persönlich oder mein Business rausziehe. Da muss die Kombination aus allem stimmen. Wenn ich natürlich nur das mache, wird das auch nichts werden, aber das gehört auch dazu.
Die Frage ist ja, wie man auch seine Kontakte pflegt. Und Netzwerkveranstaltungen, verschiedenste haben wir gerade angesprochen, bieten sich einfach auch fantastisch an, über Jahre hinweg mit Menschen in Kontakt zu sein, ohne dass man großartig E-Mails austauscht oder Ähnlichem und so von dem Doing dort, was dort passiert, zu erfahren und dann eben vielleicht auch Impulse zu bekommen, als auch welche zu geben. und sein Match, für was auch immer es dann am Ende ist, das sozusagen über die Zeit dann eben voranzutreiben. Es gibt eben Veranstaltungen, die an bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten stattfinden. Und wenn man dorthin kommt, dann weiß man, dass man eine ganze Menge an Menschen zum Beispiel zur gleichen Zeit treffen kann, die sonst über das gesamte Jahr über stark beschäftigt sind. Und das ist schon dann immer ein kostbarer Moment, den man außer der Reihe dann irgendwie jemandem schenken muss, dass man sich dann mit ihnen austauscht. Und so kommt man auf solchen Netzwerkveranstaltungen oft auch in einem sehr ungezwungenen Rahmen zusammen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man so mitnehmen kann. Also wir sprechen die ganze Zeit irgendwie so von Geben und Nehmen. Aber die Frage ist ja einfach auch des Pflegens des Kontaktes selbst, ne? Dass man eben wieder dort ist und sich begrüßt und auch das Interesse dann einfach daran äußert, wie geht's dir, was treibst du, bis hin zu, dass sich irgendwann Freundschaften und irgendwie darüber hinaus ergeben. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man auch bei aller sozusagen beruflichen Fortschritt irgendwie sehen kann, dass dann auch irgendwie sozusagen auf der zwischenmenschlichen Ebene einfach was entsteht, dass man über so etwas gut pflegen kann, ohne dass man irgendwelche weiterführenden Vertriebsziele verfolgt.
Kann ich eigentlich was falsch machen beim Netzwerken?
Oh ja, eine Menge.
Und was wäre das?
Nö, das ist sozusagen, also einmal diesen Klassiker, den wir gerade schon angesprochen haben, ne? Dass man reingeht und versucht, irgendwie nur zu partizipieren, anstatt irgendwie was in die Gruppe, in die Situation hineinzugeben. Okay. Darüber hinaus ist es, glaube ich, eine Kunst in bestimmten Runden, wenn man eben aktiv netzwerken will und auch neue Kontakte aufbauen will, mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen, also das Momentum zu erwischen, mit jemandem zu sprechen, einen passenden Gesprächsaufhänger zu haben. Und da kann man, glaube ich, auch eine ganze Menge falsch machen, wenn man zum Beispiel die Person gegenüber, wie sagt man so schön, in einem falschen Moment erwischt oder mit dem falschen Thema eben anspricht, was dann das falsche Moment irgendwie ergibt. Da gibt es, glaube ich, kein Allheilmittel, aber da gehört auch so eine gewisse Auffassungsgabe für die Situation, in der man ist, dazu. Plus, dass man das, was man netzwerken möchte, wie man netzwerken möchte, mitunter auch ganz gut vorbereiten sollte und dabei dann auch feststellen sollte, in welchem Moment man die Menschen dann erreicht. Also wenn wir mal den ESB-Kongress nehmen, jetzt ist am Donnerstag das Markenfestival in Düsseldorf und wenn man dann dort ist und dann einen Referenten, den man gerne sprechen möchte, kurz vorher versucht zu erwischen, dann ist das extrem unpassend möglicherweise, weil einfach ein anderen Fokus ist. Also es ist jetzt was Technisches, ne, rein so vom Ablauf her. Und im Anschluss muss man einfach schauen, dass man sich mit der Person in den Austausch begibt und man sollte an bestimmten Stellen eben mit einem gewissen Elevator-Pitch, sag ich mal simpel, zu seiner eigenen Vorstellung, wie wir es heute eben in der Runde auch gemacht haben, vorbereitet sein, so dass die Person gegenüber, wenn sie völlig neu für jemanden ist oder man selbst für die Person total neu ist, einen guten Aufhänger hat, zu verstehen, warum man mit ihr jetzt in den Kontakt tritt.
Patrick, gibt es Fälle von Netzwerkkunden bei euch, die gesagt haben, boah, also das Unternehmen XY mit dem Mitarbeiter Z, das bitte rausnehmen aus dem Netzwerk, die sind ja so nervig, die haben alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Gab es sowas schon mal? Und lass uns an so einem Beispiel teilhaben.
Ja, das gibt's natürlich immer mal wieder. Man versucht das dann natürlich aber irgendwo ein Stück weit zu moderieren, dass das hoffentlich nicht eskaliert. Die schlimmsten Beispiele gibt's natürlich auch, wo Dinge einfach unseriös waren und Ähnliches. Davor ist keiner, glaube ich, komplett gefeit. Wir versuchen das natürlich auch irgendwo ein Stück weit zu prüfen, soweit wir das von außen können. Also sind die Mitglieder oder Partner, die wir neu ins Netzwerk mit reinnehmen, sind das, machen die ein seriöses Business, funktioniert das, gibt eine gewisse Reputation und so weiter. Das über x Jahre gelingt das natürlich auch nicht bei jedem, das ist klar. Aber man das anzudocken, was Stefan gesagt hat, die am nervigsten sind, sind sicherlich diejenigen, die immer nur die eigene Sendung quasi im Gepäck haben. Und dann letztlich, wir haben eigentlich die Menschen gern, die sich für uns interessieren und nicht diejenigen, die sich, die nur über sich reden. Und das gilt fürs Netzwerken, finde ich, insbesondere, weil du kommst oft mit neuen Leuten in Kontakt, die dich noch nicht kennen. Und dann ist aus meiner Perspektive immer der Gesprächspartner interessant, für mich angenehmer und interessanter, der sich auch für das macht, was interessiert, was ich mache, und nicht derjenige, der nur kommt, Hallo sagt und dann direkt pitcht, was er denn alles so tut. Ja, wenn das Format und das Setting das Richtige ist, dann darf es das auch geben, dann ist das völlig in Ordnung. Aber im Normalfall geht es darum, dass wir mit Menschen kommunizieren und das muss immer ein vernünftiger Austausch auf Augenhöhe sein. Und natürlich darf dann der Business-Kontext auch mal relativ schnell kommen, aber das Verhältnis ist schon.
Also das, was Patrick sagt, mündet für mich dann auch eben in der Aufmerksamkeit einfach, ne, für die Person gegenüber. Das sind auch so Kleinigkeiten, die dann mitunter auch das besonders beeinflussen können in der Form, dass man den richtigen Namen verwendet, in den richtig ausspricht. Das sind so wirklich Kleinigkeiten des Alltags und da gehört, oder des menschlichen Umgangs, nicht des Alltags, sondern des menschlichen Umgangs. Und da kann man auch schon eine ganze Menge entsprechend mit falsch machen. Aber ich mag, also Stefan, du hast ganz zu Beginn gesagt, wir dürfen auch kontrovers sein, ist an der Stelle aber recht schwierig, weil ich Patrick sehr gerne beipflichten möchte an der Stelle, so wie ich es eingestiegen habe, mit dem Elevator-Pitch, dass der Gegenüber weiß, worum es geht und mit wem man es zu tun hat, aber natürlich, dass man eben sich für die Belange des Gegenübers interessiert. Man wirbt ja in Anführungsstrichen nicht damit, dass man sagt, ich bin so toll, sondern eher so, was kann ich für dich tun? Dazu muss man verstehen, was der Gegenüber denn eigentlich für Herausforderungen hat, bei denen man ihn unterstützen kann.
Wie wichtig, vielleicht, das ist ja unser kontroverses Thema, wie wichtig sind denn in unserem Business, wo wir doch vorhin gelernt haben, dass das ein People-Business ist, wie wichtig sind denn da digitale Netzwerke? Du hast LinkedIn angesprochen in deiner Vorstellung, aber neben dem gibt es ja vielleicht auch noch ein paar andere, das ist mit Sicherheit das im Berufsumfeld doch sehr präsenteste. Also wie wichtig sind euch digitale Netzwerke und wie wichtig sind die für die Sportbranche?
Patrick, wenn du was auf der Zunge hast, gern.
Jetzt wollte ich dir mal den Vortritt lassen, aber
ich kann auch gerne was
jetzt
sagen.
Jetzt wird's kontrovers.
Also ganz konkret sehe ich es so, dass sie wichtig sind, ist das klar, ich glaube, das ist unbestritten. Sie unterstützen einen entsprechenden Kontakt, den man in live gemacht hat, nämlich mit dem, dass es ein Grundrauschen gibt, dass man immer wieder sozusagen in der Kommunikation oder im Feed vielmehr, also in der Bubble, wie wir so schön sagen, auftaucht und man dann sozusagen mitbekommt, was die jeweilige Partei, die man da kennengelernt hat, denn eigentlich da gerade tut oder macht oder ähnlichem. Und insofern unterstützen sie das, vor allem wenn man auf bestimmte Themen einzahlen möchte, wenn es dann um Akquise beispielsweise geht oder berufliche Veränderungen. So kann man das sehr gut nachvollziehen und verfolgen, was dort passiert. Und insofern ergänzen sie den Live-Kontakt total. Allerdings ersetzen sie das direkte Gespräch, so wie wir es führen, nicht, sondern sie ergänzen es nur. Sie ersetzen auch nicht die persönliche E-Mail einzeln an jemanden adressiert oder das Telefonat. Das sind ja so Dinge, wir sagen sehr schnell immer, ja, dann lass uns über LinkedIn vernetzen. Und da komme ich dazu, dass ich eine Erfahrung in den letzten Jahren gemacht habe, physische Visitenkarten versus digitaler Visitenkarten. Das ist so ein ganz pragmatischer Ding. Da mag jeder unterschiedlich organisiert sein oder ist es ziemlich sicher. Aber ich bin wieder an dem Punkt, dass physische Visitenkarten sehr, 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 sehr hilfreich sind. Aus einem ganz einfachen Grund, wenn das Thema oder der Kontakt, den man hat, nicht akut relevant ist, liegt die Karte auf dem Schreibtisch. Und seine Karten geht man in schöner Regelmäßigkeit durch und dann hat man hier seinen sogenannten Call to Action und schreibt dann der Person nochmal oder sucht nach ihr und tauscht dann mit einem vereinbarten Telefonat oder ähnlichem. Und wenn man das digital hat, dann ist das fantastisch für sozusagen den kontinuierlichen Austausch, weil man hat es in seinem Smartphone den Kontakt direkt gespeichert, aber dieser Call to Action fehlt eigentlich. Ja, so. Also und da bin ich jemand, der über die physischen Elemente das sehr gerne macht. Insofern das sozusagen digital versus physisch, wobei der Kontakt natürlich dann, wenn man nicht live zusammen ist, auf der digitalen Ebene läuft. Patrick, ein letztes Wort, bevor du darfst. Stefan, du wolltest wissen, gibt es noch weitere Netzwerke, also digitaler Art? Ja, selbstverständlich, also die klassischen weiteren Social-Media-Netzwerke. Ich wäre jetzt aber sehr überrascht, wenn es eins gibt, das stärker als LinkedIn ist oder sozusagen passend relevant zu LinkedIn, eine passende Relevanz zu LinkedIn hat. Da glaube ich, gibt es keine, außer vielleicht in der Richtung ein wenig Instagram, aber das ist schon so hybrid zu private, dass sozusagen der Business-Kontext da eigentlich in meinem Game nicht so häufig zu finden ist.
Also kontrovers wird es leider nicht, Stefan. Klar sind digitale Netzwerke wichtig und die haben gerade durch, sagen wir mal, den Aufstieg von LinkedIn, den es in den letzten Jahren gab, glaube ich, auch nochmal gerade in unserer Businesswelt deutlich an Relevanz gewonnen. Also wenn man davor war mal irgendwann Xing wichtig, das habe ich immer so als halt digitales Telefonbuch bezeichnet, weil es nichts anderes war, als dass deine Visitenkarte halt da digital abgespeichert war. LinkedIn kann und macht jetzt ein bisschen mehr. Da bist du ja auch ein gutes Beispiel, wo du dir so eine Personal Brand mittlerweile ja auch aufgebaut hast und du schaffst damit eine digitale Bühne für deine Themen, die einfach zu dem, was man vielleicht im realen Leben machen kann, noch dazu kommt. Und deswegen ergänzt das alles, was man in live macht, gut. Und wenn man es richtig bespielt, kann das sehr, sehr wichtig und sehr hilfreich sein in ganz vielen Facetten. Also auch da geht es für mich um die richtige Mischung, dass man für sich das Verhältnis findet, wie es passt. Und dann gibt es Leute, die sagen, mir reicht, wenn ich nur digital unterwegs bin und meine Netzwerkplattform ist LinkedIn. Und es gibt andere, die sagen, ich mache da ein bisschen was, aber am Ende des Tages werde ich doch lieber mit Menschen im echten Leben. Und das ist dann auch okay.
Im Kontext des Wows, muss ich sagen, sind digitale Netzwerke ja insofern fantastische oder kleine Helferlein, nämlich das Thema Geburtstag. Also man lernt jemanden kennen und also für mich ist es extrem wichtig, an so einem Ehrentag den Menschen bewusst zu gratulieren, dass ich an sie denke, selbst wenn ich eine Erinnerung habe. Patrick, unser Austausch dazu ist auch noch gar nicht so lange her. Auf den Punkt gebracht ist es dann so, und da sehe ich dann auch, was man richtig oder falsch machen kann. Ihr kennt so diese Facebook-Freunde und dann schreiben sie dir auf den herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das ist nett, ne? Da gab es dann aber den Reminder und alle schreien sich ein und dann schreibt man eine Antwort an die Menschen zurück. Hey, danke für euch, dass ihr an mich gedacht habt, oder manche lassen es.
So machst du das?
Nee, ich eben nicht. Genau, eben so mache ich es nicht. Ich wechsle den Kanal und wenn ich den direkten Kontakt zu der jeweiligen Person habe, dann schreibe ich ihr eine Nachricht, singe ihr per Sprachnachricht ein Liedchen oder ähnlichem, um einfach meine Wertschätzung teilwerden zu lassen. Patrick, okay, ich weiß, was...
ich wollte gerade sagen, ich habe kein Liedchen gesungen.
Ja, dann
aber...
Okay.
Ich auch noch nicht, Stefan, ich auch noch nicht.
Na, okay.
Das ist immer bei Wertschätzung.
Du könntest es jetzt hier im Podcast nachholen. Nein, stopp.
Das müssen wir rausschneiden, so war das dann ja dann. Ne? Ganz konkret meine ich eben da, dass man sozusagen es ist ein Helfertool, um vielleicht auch ein gutes Momentum zu erwischen, um mit jemandem wieder in Kontakt zu treten oder einfach seine Wertschätzung teilwerden zu lassen, zum Beispiel mit einem simplen Geburtstagsgruß. Das ist jetzt kein Rocket Science, aber da gibt es zum Beispiel einen Service von Xing, der ist fantastisch, weil die schicken das per E-Mail, wenn man das abonniert. Ne, das hat LinkedIn meines Wissens als Funktion nicht. So, das ist ziemlich stark, muss ich sagen.
Lass uns doch noch mal einmal kurz gucken, ob wir das beziffern können. Und zwar, was gebt ihr denn aus, oder wenn ihr das selber so nicht sagen könnt, was würdet ihr empfehlen, was muss man so kalkulieren für Netzwerke im Sportbusiness? Was ist denn da so eine Summe, die man einplanen muss, wenn man, ihr seid jetzt alle in zweistelligen Jahreszahlen bereits im Sportbusiness. Wenn man in dieser Zeit im Sport verbringt und da einigermaßen was aufgebaut hat und aufbauen will und weiterentwickeln will, was nimmt ihr an Geld in die Hand, beziehungsweise was empfiehlt ihr an Geld in die Hand zu nehmen?
Ich würde da unterscheiden zwischen als Firma und als Privatperson. Das sind nochmals meiner Sicht zwei unterschiedliche Dinge, weil jetzt als Beispiel bei der ESB, da werden Firmen und Partner und Mitglieder und die Mitarbeiter oder Inhaber dieser Firma nutzen dann die Leistungen. Von daher, das würde ich einigermaßen trennen. Im persönlichen Bereich, wo ich Privatgeld ausgebe, ist das gar nicht so viel. Ja, eine VSD-Mitgliedschaft halte ich für sehr sinnvoll und wichtig. Aber der Betrag, der da jährlich abgebucht wird, der bewegt sich im noch zweistelligen Bereich noch deutlich. Also ist absolut zu verschmerzen. Auf der Business-Seite, je nachdem, was man erreichen will, kann das auch mal mehr, mal weniger sein. Ja, also wenn man in, das jetzt unseres ist oder andere, in den einschlägigen Business-Netzwerken im Sport Mitglied werden möchte, dann bewegt sich das irgendwo im Bereich zwischen 3.000 und 5.000, 6.000 Euro pro Jahr für so eine Basismitgliedschaft. Und darüber hinaus kann man dann aber, wenn man spezifische Ziele hat, zum Beispiel, dass man irgendwie ein Event nutzen, um einen neuen Service, ein Thema irgendwo zu präsentieren und so weiter. Und erweitert da nochmal so eine Partnerschaft und schafft man eine größere Bühne und damit auch Publikum für meine Themen, dann kann das auch nochmal deutlich mehr werden. Hat dann aber auch einen entsprechenden Effekt. Das heißt, das variiert dann auch über die Zeit so ein bisschen. Aber ich halte die Ausgaben im richtigen Mix so im mittleren vier- bis niedrigen fünfstelligen Bereich, wenn man jetzt im Bereich Agentur, Unternehmer im und Unternehmerin im Sportbusiness oder auch Vereine, Verbände ist auf der organisatorischen Seite für sinnvoll. Und im persönlichen Bereich muss es jeder für sich beantworten, ob er sagt, es sind die Berufsverbände, es ist vielleicht die Charity oder der Rotario Club oder was auch immer, wo ich mich nochmal oder der Marketing Club der jeweiligen Stadt und so weiter, wo ich mich einbringe, das darf dann jeder nochmal für sich beantworten. Aber das sind dann ja typischerweise die Dinge, die auch größtenteils ehrenamtlich gemanagt werden und damit auch im Preisschild überschaubar sind.
Ein Netzwerk, das wir eben, glaube ich, implizit die ganze Zeit mit angesprochen haben, ist ja das, was das unser Sportbusiness irgendwie ausmacht, also die eigentlichen Profisportveranstaltungen beispielsweise, die in der Regel ja sehr, sehr gut besuchte Businessclubs und sozusagen Premium-Bereiche haben. Ja, so, und das ist natürlich schon, das ist ja diese Mischung aus Förderung und Unterstützung und werblichem Engagement, das dort in irgendeiner Art und Weise stattfindet, und da bist du dann auch relativ schnell irgendwo in einem ja, wie Patrick sagt, mittleren vierstelligen Bereich für Business Club Tickets über ein Jahr hinweg oder eine Spielzeit hinweg, wenn nicht sogar mit werblicher Komponente entsprechend bei mehr. Also insofern, wie auch immer sozusagen so etwas dann bezahlt wird, wenn du ein klassisches Unternehmen bist, kaufst du dich ein, wenn du eine Agentur bist, erbringst du zusätzliche Leistungen und kommst dann nur in so Barter-Deals oder Ähnlichem, aber letztendlich ist sozusagen der Wert irgendwo in einem kleinen fünfstelligen Bereich für alle, die ich sag mal, aktiv im Sportbusiness teilhaben, wenn sie denn sozusagen auch am Profisport beispielsweise mit so Business-Clubs irgendwie teilhaben wollen oder teilhaben müssen. So, also insofern kann man das schon so beziffern. Auf der anderen Seite, wenn man es runterbricht, auch auf Patrick bezogen, Aussage, dass man, wenn man sich als einzelne Person betrachtet, dann ist das, kann man auch auf Netzwerk, kann man auch netzwerken, ohne aktiv Geld großartig in die Hand nehmen zu müssen. Also die Beträge wie eine Mitgliedschaft in einem Berufsverband oder in den Marketingclubs oder ähnlichem in einer Region, die sind überschaubar, für jeden, denke ich, verschmerzbar, von einem Studierenden, der in das Sportbusiness irgendwie beispielsweise hinein will, darüber hinaus jemand, der eben etabliert dort schon arbeitet, dann muss das gar nicht mal so sein. Und deswegen ist die Differenzierung von Patrick auch absolut treffend in Bezug auf Einzelpersonen, so wie wir drei jetzt hier in der Runde einmal sind, und dann einmal sozusagen die Firmen, die am Markt auch aktiv sind. Das sind zwei große Bausteine, die man trennen kann, wenn man denn möchte.
An der einen Stelle vielleicht noch ein bisschen Reisekosten dazu und das Investment, was man dann noch,
ja, da... Ich glaube, meistens ist der zeitliche Invest eigentlich größer als der finanzielle, den man bringen muss. Den muss jeder für sich abwägen. Aber ich bin der festen Überzeugung, ohne dass man mit Menschen aus unserer Branche in Kontakt kommt, passiert auch nichts. Nee. Und von daher braucht es die Zeit. Ne? Das verlagert sich sicher an einigen Stellen auch ins Digitale, gar keine Frage, aber eben nicht nur.
Und mir ist ganz wichtig, wenn wir nochmal auf den Anfang zurückkommen, dass es ja nicht nur die organisierten Events gibt, oder Entschuldigung, die organisierten Netzwerke gibt, den man sich anschließen kann mit einem Beitrag oder mit einer Mitgliedschaft, sondern auch die, die jeder ja irgendwo schon von Natur aus hat. Also entweder, wie gesagt, Familie, die Kommilitonen, Alumni-Netzwerke oder aber auch das, was im Freundes- und Bekanntenkreis an Netzwerken, im Fußballclub und wo auch immer an Netzwerken noch möglich ist. Das muss nicht immer das Label Netzwerk tragen, sondern manchmal muss man einfach nur den richtigen Menschen zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle auch mal treffen, sprechen und mit dem in den Austausch gelangen.
Das ist ja bei uns manchmal auch ein bisschen so negativ besetzt, dieses Vitamin B, dass der oder die über den und den Kontakt da hingekommen ist. Das finde ich aber gar nicht so negativ. Also mir ist das viel, viel lieber, darum geht es ja eigentlich, mich empfiehlt irgendjemand weiter oder verschafft mir eine Möglichkeit, irgendwo eine Gelegenheit zu ergreifen, ob es der Job ist oder ob es das neue Projekt für meine Firma ist und so weiter, finde ich doch viel, viel besser, wenn das auf der menschlichen Basis passiert, als wenn, haben wir gerade das Hype-Thema KI, als wenn nur irgendein Algorithmus auf Basis von irgendwelchen Daten entscheidet, ob das, was ich da jetzt machen will, ob ich dafür der Richtige bin, ne, als Bewerber oder als Agentur, als Dienstleister, als Sponsor, was auch immer. Da ist mir diese persönliche Komponente eigentlich viel lieber, muss ich sagen.
Da ist auch Patrick, finde ich, ein super Einwurf, den du hast. Weil wenn man es mal ganz nimmt, wie wir gerade besprochen haben, dann ist das etwas, was in der Regel sich erarbeitet worden ist, aufgebaut worden ist. Und das hat einfach was mit Zeit zu tun. Das heißt, dieser Kontakt, der ist ja auch eben etwas, ich will nicht sagen, doch, eigentlich ist er was wert. Man hat da etwas investiert über die Zeit hinweg. Und das ist nicht sozusagen Papa-Sohn und deswegen kriegst du da die Empfehlung. Mag es auch sein, das ist dieses eine, ne, Vitamin B, das ist ja schon eher so dieses familiäre, sondern das ist echt intensive, harte Arbeit, die man dort reinstecken kann und dann davon die Früchte trägt. Und das gilt auch, also völlig zu Recht verdient. Und es gibt einen ganz wichtigen Punkt. Die Parteien, die dort durch Empfehlung beispielsweise zusammengebracht haben worden sind, ne, die müssen jetzt ja selbst zueinander entscheiden. Das heißt so, ne, diese Empfehlung, die ausgesprochen worden ist, das ist erstmal ein Goodwill in beide Richtungen, die man zusammenbringt. Aber beide Parteien sind für ihre Entscheidung, ob sie was zusammen machen oder nicht, eben auch nochmal selbst verantwortlich. Und das ist vielleicht, weil du vorhin einen Fehler, was man an Fehlern machen kann, das ist, glaube ich, etwas, was man sich bewusst machen muss. Also die Person, zum einen, die empfiehlt, die stellt einfach nur den Kontakt her und tut gut daran, auch den Hinweis zu geben, macht das nur, wenn ihr beiden Parteien ein gutes Gefühl zueinander habt und glaubt, das ist das Richtige und nicht, weil ich euch zusammengebracht habe. Weil das ist nämlich auch im Umkehrschluss die negative Erfahrung, die man dann machen kann als Kontaktgeber, dass sozusagen die Person, die man empfiehlt oder die leistet, nicht so performt und das dann auf einen negativ zurückfällt. Und das ist dann eben schade. Und da, glaube ich, kann man mit einer klaren Kommunikation dem auch vorbeugen, damit das eben nicht so läuft.
Cool. Ich habe noch den Hinweis bekommen, dass es ja auch viele Neueinsteiger in dieses Sportbusiness, in unsere Branche gibt. Das ist ja auch immer, das fördern wir allesamt auch immer. Und wenn du jetzt, Patrick und Stefan, wenn ihr jetzt nochmal ganz neu anfangen würdet im Sportbusiness, auf welches Netzwerk würdest du als erstes setzen, auf welches Netzwerk würdest du dich als erstes stürzen? Was ist das, wo du sagst, da muss ich jetzt ganz schnell hin und rein, damit ich hier die Abkürzung nehme zu dem Patrick, der ich jetzt bin, oder zu dem Stefan, der ich jetzt bin? Patrick, welches wäre dieses Netzwerk?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es wäre gar nicht das eine Netzwerk, sondern es wäre wirklich die kontinuierliche Pflege von den Kontakten und dieses, also eher das Mindset, also das Offensein für neue Kontakte, für Ideen und so weiter, und sich immer weiterentwickeln wollen. Das halte ich für, dann ergeben sich die richtigen Plattformen für die jeweilige Person schon von selber. Da hängt ja immer auch mit Interesse und Leidenschaft und Kompetenz irgendwo zusammen. Und daher wäre es nicht das eine Netzwerk, sondern die grundsätzliche Haltung, offen zu sein, Leute kennenlernen zu wollen und so weiter, sie weiterentwickeln zu wollen. Und daraus ergeben sich dann die passenden Plattformen, glaube ich. Viel mehr als dass ich sage, da würde ich in das Netzwerk reinrennen. Klammer auf, VSD und ESB gehören natürlich überall dazu. Zu einer guten Grundausstattung.
Sehr gut, Stefan. Dazu gehört auch noch ein Punkt, und Patrick hat ihn angesprochen, denn ich glaube, den darf man noch deutlicher machen. Also diese Offenheit, die Patrick angesprochen hat, ist absolut notwendig. Aber dazu gehört auch, gehören für mich zwei Punkte. Das eine ist zum einen den Mut zu haben, auf so eine Veranstaltung zu gehen und nicht enttäuscht zu sein, wenn nicht sofort was entstanden ist, sondern einfach man sich traut, hinzugehen, zuzuhören, zu partizipieren. Allerdings auch, und das ist so ein bisschen, ich nenne das jetzt mal Welpenschutz, Menschen, die neu dazukommen, die und gerade vielleicht auch noch im Studium oder zum Ende eines Studiums sind, die laufen ja nicht rum mit sozusagen einem Produkt, einer Leistung, die sie jemandem anbringen wollen, sondern sie wollen irgendwie in das Netzwerk hineinkommen. Also die haben auch einen gewissen Welpenschutz und die dürfen sich dann auch vorstellen und nachfragen, also auch einfach Fragen stellen. Da sind wir wieder bei dem Punkt in den Austausch. Hey, was macht ihr denn eigentlich? Dann kommt die Frage, was machst du? Und wenn man dann sagt, hey, ich bin gerade noch im Start, das wird total gern genommen. Ja, gerade auch im Zuge Fachkräftemangel, der in allen Bereichen ist, oder Personalmängel so einfach, ist das einfach ein guter Punkt. Also diesen Mut zu haben, hinzugehen und auch nicht gleich enttäuscht zu sein, wenn nicht sofort dieses Aha-Moment entsteht oder der Kontaktmoment auf einmal so entsteht, sondern dass man da die Konstanz mitbringt. Und ein anderer Punkt, das ist der zweite für mich, ist der, wenn Personen wie du, Stefan, oder Patrick oder unsere, ich nenne es mal im weitesten Sinne Mentoren, die uns damals Dinge geraten haben, da mal genau hinzuhören und wenn man nicht weiß, was die damit meinen, auch mal nachzufragen, was meint ihr denn eigentlich damit, wenn man so, geh mal in den Kontakt, wie mache ich denn das? Also diesen Ratschlag zu befolgen, den es dort gibt, weil nur wenn du es ausprobierst, weißt du es. Ja, und dazu gehört viel Mut und Überwindung. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich losgelöst von Plattform anders machen würde. Ich würde nämlich versuchen, noch mehr Mut aufzubringen, früher sozusagen in diesen Netzwerken, an diesen Netzwerken zu partizipieren, also hineinzugehen, zuzuhören, den Kontakt aufzubauen und sozusagen nicht sozusagen nur wartend zu gucken, dass was passiert. Nicht, dass ich das getan habe, aber das wäre so etwas, da würde ich noch intensiver sein.
Und gibt, glaube ich, auch denjenigen so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Wenn man eine Gemeinsamkeit feststellt mit einem Gesprächspartner, man feststellt fest, man ist in den gleichen Umfeldern, gleichen Netzwerken, möglicherweise Mitglied oder aktiv, hat man da auch schnell schon ja die ersten Überbrückungen von Unbekannten hinter sich. Und das schweißt einfach irgendwie auch anders zusammen. Mensch, das war eine sehr netzwerkreiche Runde, sehr, sehr spannende Runde. Wir haben jetzt eine knappe Stunde über das Thema Netzwerk gesprochen. Ich habe mir ganz viel hier notiert auf meinem Zettelchen und ich könnte mir vorstellen, dass das auch nochmal vertiefen an der einen oder anderen Stelle zu einem anderen Zeitpunkt, um auch zu gucken, welche neuen Netzwerkformate gibt es denn da und was haben denn die Vergangenen so gebracht. Vielleicht gibt es da die Einladung zu einem Folgepodcast nochmal an euch. Für heute erstmal ganz herzlichen Dank. Das war sehr schön, dass ihr uns ein bisschen Einblicke gegeben habt in eure Formate, aber auch in die Art und Weise, wie ihr Netzwerken versteht und welche Besonderheiten das halt auch bei den Teilnehmern, von den Teilnehmern abverlangt und das ja gar nicht so dramatisch gesehen, sondern auch eher völlig natürlich fürs Business gedacht. Daher ganz lieben Dank einmal an Patrick, der noch in Zürich ist und gleich auf dem Weg zum nächsten Netzwerktreffen und ganz vielen Dank an den Stefan. Für mich war das eine sehr lehrreiche Runde und ich freue mich, euch bei irgendeiner der nächsten Veranstaltung wiederzusehen. Abschlussworte jetzt nochmal in der gleichen Reihenfolge wie bei der Vorstellung gehören euch. Ihr dürft nochmal einmal kurz das letzte Wort hier in dieser Runde haben, bevor wir uns dann nächste Woche nochmal wiederhören. Dazu dann aber später mehr. Patrick.
Ja, ich würde das Ganze mit so einem schönen Sprichwort schließen. Ich weiß, Stefan, dass du die auch ganz, ganz gerne hast. Und das passt für mich sehr gut zum Netzwerken, nämlich Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit tritt. Und das ist für mich das, was Netzwerken ausmacht. Wenn ich vorbereitet bin, also das richtige Toolkit, das richtige Know-how, das richtige Wissen habe und mir die Gelegenheiten schaffe, dadurch, dass ich mit den richtigen Menschen in Kontakt komme, dann werde ich auch mal Glück haben und an die entsprechenden Deals kommen. Das ist für mich so der Schluss zu der Einleitung, die den Stefan vorhin gemacht hat. Danke dir für die Einladung, war ein spannendes Gespräch.
Danke dir.
Ja, mit dem Einstiegszitat kann ich ja jetzt dann nicht mehr enden. Habt Mut und seid offen für Neues und ganz konkret probier es aus, dann weißt du es und dann kann man eben Glück auch provozieren. Das Glück ist nämlich auf der Seite der Tüchtigen. Auch von meiner Seite aus an dich, Patrick, und Stefan, danke für die Einladung. War ein spannender Austausch. Danke.
Danke euch. Wir hören uns bald wieder. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao, der Stefan. Das genau war die Folge rund ums Netzwerken. Einmal mit Patrick Seiter und mit Stefan Peters. Das hat Spaß gemacht. Das war knackig und da gibt es eine ganze Menge Takeouts, die ihr mit Sicherheit mitnehmen könnt. Wenn auch ihr Bock habt auf die ein oder andere Netzwerkveranstaltung, schreibt beide an, kontaktiert beide über die verschiedenen Plattformen. Ihr findet die in den Shownotes hier auch die jeweiligen Verlinkungen zu den beiden. Und sehr ans Herz legen kann ich euch all die Formate logischerweise von ESB und VSD. Schaut da mal rein und vielleicht sehen wir uns an der einen oder anderen Stelle ja wieder. Das war's für heute. Wir hören diese beiden Gesprächspartner dann in der nächsten Woche nochmal, wenn es um das Experiment und das kleine Zukunftsbild geht. Ich freue mich darauf. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich ebenfalls über ein Like, ein Teilen, ein Kommentieren, insbesondere ein Weiterleiten für all die, die ein Netzwerk im Sportbusiness gut gebrauchen könnten. Bis dahin, macht's gut, der Stefan. Ciao, ciao.